SRF 1.
Ich begrüße Sie zu den Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Die Labore kommen mit den Corona-Tests kaum mehr nach. Gleichzeitig steigen die Infektionszahlen und der Ruf nach kürzerer Quarantäne und Isolation wird lauter. Was das für das Testen bedeutet, besprechen wir gleich. Viele Fragen sind auch offen zum weiteren Vorgehen des Bundes in Sachen Omikron. Diese stellen wir der Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit. Anne Levy ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Dann Tote und Schwerverletzte in Kasachstan. Das Land erlebt gerade schwerste Unruhen. Jetzt schickt Moskau Truppen ins Nachbarland. Und Tennisstar Novak Djokovic kann vorerst bis Montag in Australien bleiben, wurde aber in Auslieferungshaft genommen. Im Studio heute Brigitte Kramer. Guten Mittag. Mit den Omikron-Fallzahlen steigt in der Schweiz auch die Nachfrage nach Corona-Tests. Bereits hört man, die Labore seien bereits am oder kurz vor dem Anschlag. Der Kanton Aargau zum Beispiel verzichtet wieder auf repetitive Tests an Schulen. Die Kapazitäten seien zu knapp. Gleichzeitig wird über Verkürzungen bei Isolation und Quarantäne diskutiert. Tests sollen dabei auch eine Rolle spielen. Christian von Burg von der Wissenschaftsredaktion, wie steht es denn um die Kapazitäten in den Laboren? Könnten die weiter ausbauen, wenn noch mehr getestet werden würde?
Ja, kaum. Wirklich viel liegt da nicht mehr drin. Das hört man, wenn man mit den Verantwortlichen spricht. Das Bundesamt für Gesundheit hat am Dienstag gesagt, etwa 100.000 Tests pro Tag seien möglich. Das kann zwischendurch schon mal ein bisschen mehr sein, ein paar 10.000 mehr. Jetzt rein von den Testmaschinen her, aber die Logistik, also das Einsammeln und das Verwalten all dieser Proben, setzt dem Testvolumen einfach seine Grenzen.
Wenn jetzt die Labore nicht mehr nachkommen, gibt es oder braucht es dann eine Priorisierung bei den Tests?
Ja, das ist so. Am wichtigsten ist, dass es genügend Tests gibt für Risikogruppen, also alle Leute, die vielleicht ins Spital müssen oder auf einer Intensivstation landen könnten, weil sie sehr alt oder gebrechlich sind oder weil sie Vorerkrankungen haben. In diesen Fällen ist es sehr wichtig, dass die Medizinerinnen früh wissen, ob und wie sie jemanden behandeln müssen, also ob Corona im Spiel ist. Zweite Priorität sind dann die Reihentests, also Tests in Firmen und Schulen, bei denen es darum geht, Fälle rauszupicken, in denen die Leute infiziert, aber noch nicht erkrankt sind oder solche, die asymptomatisch sind. Wenn man die rauspickt, dann kann man die Ausbreitung von Omikron zumindest verlangsamen. Das bringt was. Und letzte Priorität, würde ich sagen, sind dann alle anderen symptomatischen Fälle.
Also verstehe ich Sie richtig. Wenn eine sonst gesunde, geimpfte Person Fieber bekommt, dann ist Testen nicht mehr so wichtig.
Ja, also wenn sie geimpft oder sogar geboostert sind und sonst kerngesund, ja. Denn dann ist das Risiko, dass sie schwer erkranken, wirklich sehr, sehr klein. Da reicht es, wenn man sich einfach isoliert und auskuriert, wie bei einer Grippe. Natürlich ist es auch in diesen Fällen spannend zu wissen, ob man nun wirklich Corona hat oder nicht. Aber wenn Sie jetzt in dieser riesigen Omikronwelle so erkranken, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an Corona erkrankt sind. Da braucht es nicht unbedingt einen Test. Und in diesen Fällen, denke ich, kann man die knappen Testressourcen schon auch mal schonen.
Neben den zuverlässigeren PCR-Tests gibt es ja auch noch die Antigen-Tests. Bei diesen ist die Aussagekraft nicht gleich zuverlässig, wenn sie zum Beispiel ein negatives Ergebnis zeigen. Umgekehrt muss derzeit auch ein positiver solcher Antigen-Test noch durch einen PCR-Test bestätigt werden. Ist das angesichts überlasteter Labore sinnvoll?
Ja, ich denke, da könnte man wirklich auch Testkapazitäten freischaufen. Wenn man Symptome hat und dann in der Apotheke einen Antigen-Test machen lässt und der ist positiv, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich positiv ist, sehr, sehr hoch. Da wäre es wohl gescheit, wenn der Bund auch diese Tests als Bestätigung zulassen würde für eine durchgemachte Corona-Erkrankung, statt dann eben noch einen PCR-Test zu verlangen, einfach um die Kapazitäten zu schonen. Aber umgekehrt, Sie haben es gesagt, und das ist wichtig zu betonen, solange man keine Symptome hat, sind diese Antigen-Tests sehr, sehr unzuverlässig. Sie sind mit Omikron noch weniger sensitiv als vorher schon. Die ersten 2-3 Tage nach Ansteckung, also dann, wenn man dann auch am ansteckendsten wird selber, in dieser Zeit zeigt der Antigen-Test noch gar nichts an. Man darf sich also nicht darauf verlassen, auf diese Tests, solange man noch keine Symptome hat.
Danke für diese Einschätzungen, Christian Vonburg aus der SRF-Wissenschaftsredaktion. Nun zur Nachrichtenübersicht, heute mit Lukas Siegfried.
Am 13. Februar entscheidet das Schweizer Stimmvolk über die Initiative für ein Verbot von Tier- und Menschenversuchen. Nun hat das Initiativkomitee seine Argumente dargelegt. Die Initianten führen einerseits ethische Gründe gegen Tierversuche ins Feld, andererseits seien diese ineffizient. Von 100 Wirkstoffen versagten 95 bei Menschen, trotz scheinbar erfolgsversprechender Ergebnisse im Tierversuch. Und Menschenversuche lieferten vage Durchschnittswerte, die dem Individuum keine Sicherheit böten. Die Initiative verlangt auch, dass Forschung, die ohne Tierversuche auskommt, dieselbe staatliche Unterstützung erhält. Laut den Initianten gibt es genügend Alternativen zu Tierversuchen. 4 Schweizer Städte sind gegen eine Velohelmpflicht für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren. Basel, Bern, Zürich und Winterthur. Sie lehnen entsprechende Pläne des Bundesrats ab, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Bei einer Helmpflicht bestehe gerade bei Jugendlichen die Gefahr, dass sie das Velo seltener nutzen würden. Die 4 Städte verlangen stattdessen eine bessere Velo-Infrastruktur. Ein solcher Schutz sei deutlich effektiver. Der Bundesrat hat eine Velohelmpflicht für 12- bis 16-Jährige angeregt, weil immer mehr Jugendliche mit dem Velo schwer verunfallen. Die Coop-Gruppe hat nach eigenen Angaben im letzten Jahr 31,8 Milliarden Franken Umsatz erzielt. Das sind rund 5,5% mehr als im Vorjahr. In der Sparte Detailhandel lag der Umsatz mit über 19 Milliarden Franken erneut auf dem Rekordniveau von 2020, dem ersten Corona-Jahr. Und auch im Online-Geschäft machte Coop mehr Umsatz. Das Plus beträgt 350 Millionen Franken, was über 13% entspricht. In der Stadt Zürich wird wegen Corona eine Tramlinie vorübergehend eingestellt. Es gebe zu viele Krankheitsfälle beim Personal, teilten die Verkehrsbetriebe Zürich mit. Eingestellt wird der Betrieb auf der Tramlinie 15 ab Montag. In Winterthur waren Anfang Dezember Busse wegen Personalmangels ausgefallen und auch die Sihltal-Zürich-Uetlibergbahn SZU musste den Fahrplan anpassen. In Laax im Kanton Graubünden ist es zu einem Seilbahnunfall gekommen. An einer Gondel waren Lasten angehängt, die offenbar zu schwer waren. Die Lasten hätten deshalb den Boden berührt, so die Medienstelle der Tourismusdestination. In der Gondel befanden sich laut Mitteilung 35 Passagiere. Eine Frau habe sich leicht verletzt. Die französische Datenschutzbehörde hat Millionenstrafen gegen die Internetkonzerne Google und Facebook verhängt. Google müsse 150 Millionen Euro Strafe zahlen, Facebook 60 Millionen. Dies wegen der Handhabe von sogenannten Cookies auf gewissen Seiten der Unternehmen. Dort sei es mit einem Klick möglich, Cookies anzunehmen. Um Cookies aber abzulehnen, brauche es mehrere Klicks. Dies verstoße gegen französisches Recht, so die Behörde. Cookies sind Datensätze, die gespeichert werden, wenn man eine Website besucht. So können unter anderem Informationen für Werbung gesammelt werden. Zum Wetter. Heute Nachmittag scheint im Westen und Süden meist die Sonne. Auch sonst wird es freundlicher. Morgen dominieren auf der Alpen-Nordseite die Wolken und zeitweise fällt etwas Schnee. Im Süden ist es sonniger. Die Temperaturen erreichen im Norden 1 bis 4 Grad und im Süden heute bis 11 Grad.
Nach Kasachstan. Seit Tagen wird das zentralasiatische Land von schweren Protesten erschüttert. Nun hat Russland Truppen in das Nachbarland geschickt, um die dortigen Machthaber zu unterstützen. Derweil wird langsam auch klar, wie viele Opfer die Unruhen bisher gefordert haben. Auslandredaktor David Nauer mit den neuesten Entwicklungen.
Das ging schnell. Erst in der Nacht auf heute hat ein von Russland angeführtes Militärbündnis beschlossen, Soldaten nach Kasachstan zu schicken. Nun sind erste Voraustrupps bereits in der ehemaligen Sowjetrepublik gelandet, wie die staatliche russische Presseagentur TASS meldet. Der Kreml entsandte demnach Eliteeinheiten seiner Luftlandetruppen. Ihre Aufgabe sei es, staatliche Einrichtungen zu schützen und den kasachischen Behörden bei der Wiederherstellung von Recht und Ordnung zu helfen. Der kasachische Präsident Kasym-Jomart Tokayev hat die Proteste in seinem Land als ausländischen Angriff dargestellt. Russland und seine Verbündeten, darunter die Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Belarus, haben sich dieser Lesart angeschlossen. Besonders glaubwürdig ist das allerdings nicht. Es sieht eher danach aus, dass Russland einem verbündeten autokratischen Regime zur Hilfe eilt, um es vor dem Zorn der eigenen Bevölkerung zu schützen. Der Kreml verspricht sich davon, mehr Einfluss auf das ölreiche und strategisch wichtige Land zu gewinnen. Nach allem, was man weiß, sind die Proteste vor einigen Tagen im Westen von Kasachstan ausgebrochen. Der Grund waren stark gestiegene Gaspreise. Viele Menschen in Kasachstan leiden unter der schlechten Wirtschaftslage, während eine kleine Elite in Saus und Braus lebt. In dem autoritär regierten Land ist Korruption weit verbreitet. Entsprechend schnell haben sich die Proteste aufs ganze Land ausgeweitet, sie wurden aber auch schnell gewalttätig. Zuletzt ist es in der Großstadt Almaty zu Plünderungen gekommen, zahlreiche Gebäude wurden angezündet. Gewaltbereite Demonstranten lieferten sich erst Schlägereien mit Sicherheitskräften, dann wurde auch geschossen. Auf Videos waren Bilder zu sehen, die an Krieg erinnern. Nach offiziellen Angaben sind gegen 1000 Menschen verletzt worden. Die Behörden melden auch Dutzende Tote, darunter zahlreiche Soldaten. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben jedoch nicht. Das Land ist teilweise von der Außenwelt abgeschnitten. Flughäfen bleiben geschlossen, das Internet funktioniert nicht oder nur schlecht. Unklar ist auch, wie es mit den Protesten weitergeht. Berichten zufolge ist es heute zu einzelnen Demonstrationen gekommen, die Lage scheint sich aber insgesamt vorerst beruhigt zu haben.
18 Minuten vor 1, Rendezvous. So geht es bei uns weiter. In den USA wehrt sich die Luftfahrtbranche gegen die neue Mobilfunktechnologie 5G. In Flughafennähe könnten die Antennen für Flugzeuge zur Gefahr werden, wird kritisiert. Wir fragen nach, wie diese Debatte in der Schweiz geführt wird. Heute vor einem Jahr stürmte ein Mob das Kapitol in Washington. Eine neue Studie aus den USA zeigt jetzt, es waren nicht etwa nur Extremisten, sondern mehrheitlich Menschen mitten aus der Gesellschaft, die da getobt haben. Und die SBB erhält den Energiepreis Watt d'Or in der Kategorie Energietechnologien, genauer für ihre innovative Steuerung des Stromverbrauchs. Wie das funktioniert, erklären wir kurz vor eins. Die neue Mobilfunktechnologie 5G ist umstritten. Unter anderem stellt man sich in den USA aktuell die Frage, ob 5G in Flugzeugen Störungen verursachen und damit für diese zur Gefahr werden könnte. Seit einigen Wochen streiten sich Fluggesellschaften und Mobilfunkanbieter darüber. In der Schweiz werden seit fast 3 Jahren ebenfalls 5G-Antennen installiert, auch in Flughafennähe. Wie sieht es bei uns aus in Sachen Flugsicherheit? Dazu der Bericht von Wirtschaftsredaktor Matthias Halm.
Zwei grosse Mobilfunkanbieter in den USA möchten eigentlich neue 5G-Antennen in Betrieb nehmen, und zwar in unmittelbarer Nähe zu Flughäfen. Allerdings wehrt sich die Luftfahrtbranche gegen diese Pläne. Ihre Befürchtung, die Antennen könnten Flugzeuge beim Landeanflug stören. Konkret den wichtigen Radiohöhenmesser im Flugzeug. Dominik Schiebli ist Zulassungsingenieur beim Bundesamt für Zivilluftfahrt und Mitglied einer Taskforce, die sich in der Schweiz mit diesem Thema beschäftigt. Er sagt dazu:
Es könnte jetzt sein, dass unter gewissen Umständen diese Radiohöhenmesser gestört werden. Das betrifft dann vor allem Flugzeuge, die sich für Anflüge bei sehr schlechter Sicht oder sehr tiefen Wolken auswirken könnten.
Mit anderen Worten, wenn die Piloten kaum etwas sehen, dann verlassen sie sich unter anderem auch auf die Angaben des Radiohöhenmessers. Gleichzeitig betont Dominik Schiebli:
Man weiß, bis jetzt wurden weltweit, auch wenn 5G bereits in Betrieb ist, wurden keinerlei solche Störungen detektiert.
Etwas, das die Swiss zum Beispiel bestätigt. Ihre Piloten hätten in diesem Zusammenhang keine Auffälligkeiten festgestellt, schreibt die Fluggesellschaft auf Anfrage. Alles nur ein Sturm im Wasserglas also? Nicht ganz. Innerhalb der Branche beschäftigt man sich schon seit etlichen Jahren mit dem Thema 5G und Luftfahrt und weiß um die möglichen Schwierigkeiten mit dieser Technologie. Deshalb haben die französischen Behörden einen besonders vorsichtigen Weg gewählt. Dort sind 5G-Antennen in Flughafennähe ausgesperrt, so Dominik Schiebli.
Sie hat hatten halt einfach den Vorteil, dass sie sehr früh, bevor eigentlich das 5G angewendet wurde, konnten sie gewisse Maßnahmen durchsetzen und haben eigentlich zwei Zonen definiert um die Landepisten rum und haben eigentlich in einer Zone mehr oder weniger die Antennen mal verbannt.
Und in der zweiten Zone gelten besonders strenge Auflagen für 5G-Antennen. In der Schweiz stehen direkt an und um Flughäfen bereits eine Vielzahl an solchen 5G-Antennen. Hierzulande gibt es keine Einschränkungen wie in Frankreich. Bisher hätte es allerdings auch keine Hinweise darauf gegeben, dass etwas geändert werden müsste, so Dominik Schibli, der selber auch Pilot ist. Sollten aber neue Erkenntnisse hinzukommen, dann...
Da müsste man sich allenfalls überlegen, ob es vielleicht sinnvoll wäre, die eine oder die andere Antenne, wenn nicht zu versetzen, dann mindestens die Leitung runterzunehmen.
Deshalb auch die Taskforce, die fortlaufend neue Entwicklungen beurteilt. Daran beteiligt sind übrigens auch das Militär und die Flugsicherung SkyGuide. In der Schweiz wird die Debatte insgesamt deutlich nüchterner geführt als in den USA. Das hat auch mit den technischen Voraussetzungen zu tun. In den meisten europäischen Ländern, inklusive der Schweiz, senden die 5G-Antennen nämlich grundsätzlich weniger stark als in den USA. Zudem senden sie auch in einem anderen Frequenzbereich, der Stand heute weniger kritisch für die Radiohöhenmesser in den Flugzeugen sein sollte. Nichtsdestotrotz hat auch die Taskforce in der Schweiz jüngst eine Empfehlung zu diesem Thema veröffentlicht, mit der Bitte, dass Piloten mögliche Auffälligkeiten mit 5G melden sollten.
Der Bericht von Matthias Heim. Novak Djokovic wird das Wochenende wohl in Auslieferungshaft in Melbourne verbringen. Der wahrscheinlich ungeimpfte serbische Tennisstar ist gestern in Australien angekommen. Er wollte mit einer Ausnahmegenehmigung einreisen, um am Australian Open teilnehmen zu können. Allerdings haben ihm die Grenzbehörden am Flughafen die Einreise verwehrt. Die Behörden haben die Tenniswelt Nummer 1 in ein Hotel gebracht, in dem Leute in Gewahrsam genommen werden, die ausgeschafft werden sollen. Ich habe Urs Welterlin in Canberra gefragt. Zunächst hieß es, Novak Djokovic müsse schon heute wieder nach Hause fliegen. Nun kann er vorerst bis am Montag bleiben. Warum dieses Hin und Her?
Das Team, das Management des Spielers hat seinen Fall vor Gericht gezogen hier in Australien. Das ist auch sein gutes Recht. Die Regierung hat deshalb gesagt, dass er so lange in Australien bleiben werde. Ich gehe mal davon aus, dass seine Helfer und Fans die Zeit auch nutzen werden, um in der Öffentlichkeit mehr Unterstützung zu finden für ihn. Australien ist unter dem Strich eine Nation von Sportfanatikern. Allerdings, man muss schon sagen, in diesem Fall wird es ziemlich schwierig sein. Djokovic wird hier fast nur kritisiert.
Die australischen Grenzbehörden haben bei der Einreise des Tennisstars keine Extrawurst gelten lassen und jetzt offenbar auch nicht in der Abschiebehaft.
Ja, Medienberichten und auch Experten zufolge soll er ähnlich oder gleich behandelt worden sein wie andere sogenannte illegale Immigrantinnen und Immigranten. Eine Flüchtlingshelferin meinte heute, Herr Djokovic sei vom Flughafen aus wohl in Handschellen in einem Lieferwagen mit unmarkierten Fenstern zum Hafthotel gebracht worden. Das sei Standard. So etwas lässt sich kaum bestätigen, denn die Behörden geben zu diesen Verfahren nie Auskunft hier in Australien. Aber es ist durchaus möglich, die Immigrationspolitik Australiens ist sehr, sehr strikt. Ohne das korrekte Visum ins Land kommen zu wollen, wird von der Regierung als schweres Delikt geahndet.
In Serbien, dem Heimatland von Djokovic, ist man empört. Eine grosse Zeitung spricht vom grössten Sportskandal aller Zeiten und sogar Serbiens Präsident sagte, das ganze Land stehe hinter Djokovic. Sie haben die Kritik in Australien angesprochen. Wie hohe Wellen wirft denn diese Causa Djokovic in Australien?
Ja, es ist natürlich auch hier ein Skandal, aber er wird hier ganz anders beurteilt, nehme ich jetzt mal an, als in Serbien. Ich habe eben mit zwei Nachbarinnen darüber gesprochen, was sie von ihm halten. Das kann ich hier gar nicht wiederholen. Die beiden sind aber garantiert nicht die einzigen, die über ihn fluchen. Ich muss sagen, dass die Kritik gelegentlich ins Irrationale geht, denke ich. Wenn man nämlich die Fakten ansieht, sofern sie überhaupt bekannt sind, muss man schon sagen, dann müssen sich die australischen Behörden doch durchaus auch vielleicht einen Vorwurf gefallen lassen, denn Djokovic hatte ja von Australien ein Visum erhalten. Aus fragwürdigen Gründen zwar, aber offenbar rechtmäßig. Erst als er dann hier ankam in Melbourne, wurden die dazu notwendigen Dokumente nochmals überprüft und als ungenügend qualifiziert. Man muss sich schon fragen, weshalb das nicht schon vorher festgestellt worden war.
Es kommt ja auch dazu, dass es Berichte gibt, wonach auch andere Mitglieder von Tennisdelegationen mit sogenannten Sonderbewilligungen ins Land gekommen sind. Was wissen Sie darüber?
Ja, diese Berichte gibt es schon seit mehreren Tagen, aber immer ohne Namen. Ich nehme mal an, darüber werden wir in den nächsten Tagen noch etwas mehr erfahren, wenn sich diese Geschichte weiterentwickelt. Aber generell muss man schon sagen, Djokovic ist halt für viele Australierinnen und Australier eine Zielfigur für Kritik. Er ist ein Impfgegner, das darf man wohl sagen, und das zu einer Zeit, in der sich Corona durch die australische Bevölkerung frisst wie noch nie vorher. Außerdem galt und gilt er auch selbst unter Tennisfreunden doch als etwas arrogant, überheblich. Aus der Vergangenheit wurde das immer wieder mal sichtbar, wie meine Nachbarin Jill, die ich gerade vorhin erwähnt habe, eben sagte: «He's just not your Roger», also er sei halt einfach nicht unser Schweizer Roger Federer.
Informationen von Urs Welterlin aus Canberra hier im Rendezvous. Der 6. Januar gilt als einer der düstersten Tage in der Geschichte der amerikanischen Demokratie. Genau heute vor einem Jahr hatte der abgewählte US-Präsident Donald Trump seine Anhänger aufgepeitscht und einmal mehr von einer gestohlenen Wahl gesprochen. Was folgte, ist ebenfalls bekannt. Ein Mob stürmte das Kapitol. Die Bilder gingen um die Welt. Männer in Kampfmontur, Frauen in US-Fahnen oder Trump-Flaggen gehüllt. In den Tagen danach war viel die Rede von gewalttätigen Wirrköpfen und von Rechtsextremen. Eine Forschergruppe der Universität Chicago zeigt mittlerweile aber klar, es waren mehrheitlich nicht Extremisten, die das Kapitol stürmten, sondern Leute aus der Mitte der US-Gesellschaft. Und Millionen von Menschen in den USA heißen deren Taten gut. USA-Korrespondent Matthias Kündig hat mit dem Leiter des Forschungsprojekts gesprochen.
Die Fernsehbilder des 6. Januar hätten einen falschen Eindruck vermittelt, sagt Politologieprofessor Robert Pape. Denn es seien nicht in erster Linie Extremisten und Durchgeknallte gewesen, die das Kapitol stürmten. Mittlerweile hat sein Institut Chicago-Projekt für Sicherheit und Bedrohungen die Gerichtsakten fast aller der rund 800 Randalierer ausgewertet, die im Kapitol verhaftet wurden. Und diese Menschen passen so gar nicht ins Schema der Gewaltbereiten und häufig auch arbeitslosen jungen Männer, die laut FBI-Statistiken sonst mehrheitlich an politischer Gewalt von rechts beteiligt sind.
2/3 of those who were arrested were over the age of 34.
2/3 der Kapitolstürmer seien älter als 34, viele sogar über 50-jährig. Mehrheitlich wirtschaftlich erfolgreiche Familienväter und Mütter aus der mittleren Oberschicht.
We discover that large fractions, our current data, it's over 50%, are either business owners, they own floral shops, or they're from white-collar occupations like doctors, lawyers and architects.
Mehr als die Hälfte seien Ärzte, Anwältinnen, Architekten oder Geschäftsinhaberinnen. Und sie stammten nicht etwa aus ländlichen Gebieten, wo Trumps Unterstützung am größten ist. Die Mehrheit sind vielmehr Trump-Fans aus liberalen Städten, wo sie politisch in der Minderheit sind. Vorwiegend aus Wahlbezirken, in denen der Anteil der Weißen in den letzten Jahren stark gesunken ist.
These are the counties losing the most white population in the United States.
Fast alle hätten sich in richterlichen Verhören überzeugt gezeigt, dass es die Weißen sind, die heute diskriminiert würden. Und sie glaubten vor allem, dass Donald Trump nur wegen Wahlbetrugs das Präsidentenamt verlor und dass Gewalt deshalb gerechtfertigt sei, um dies wieder rückgängig zu machen.
They're explaining that they thought violence was justified to restore Donald Trump to the presidency.
Doch wie groß ist der Rückhalt dieser Überzeugungen in der US-Bevölkerung? Um dies herauszufinden, haben Professor Pape und sein Forschungsinstitut im Sommer eine national repräsentative Umfrage durchgeführt und sie im Herbst wiederholt. Der Befund hat Robert Pape erschreckt. Ganz viele im Land denken und fühlen genauso wie die Kapitolstürmer, auch ein Jahr später noch.
21 million adults agree with both of those sentiments. And that is not fading over time.
Von den hochgerechnet 21 Millionen Menschen, die Gewalt gutheißen, um Donald Trump wieder ins Weiße Haus zu bringen, besitzen 40% eine Waffe und unterstützen bewaffnete Bürgerwehren. 15% sind zudem ehemalige Armeeangehörige, das heißt taktisch geschult und ausgebildet im Umgang mit Waffen. Gewalt- und Extremismusforscher Robert Pape, der seit über 30 Jahren politische Konflikte im In- und Ausland untersucht, ist zutiefst beunruhigt.
This is really what is very concerning about the future.
In den USA sei eine Bewegung entstanden, die Gewalt als politisches Mittel nicht nur befürworte, sondern auch bereit sei, aktiv zu werden.
That could possibly become terrorist campaigns.
Terroranschläge seien künftig denkbar oder sogar bürgerkriegsähnliche Situationen.
With the breakdown into a civil conflict.
Eine Spaltung innerhalb der Armee sei derzeit zum Glück noch nicht erkennbar. Aber bereits bei den nächsten Wahlen könne es wieder zu Gewaltakten kommen, mit ungewissen Folgen. Denn 21 Millionen gewaltbereite Menschen seien wie trockenes Unterholz. Ein Funke, zum Beispiel Aussagen von Anführern, genügten, um einen Flächenbrand auszulösen, warnt Politologe Pape.
We're moving into a wildfire season, where the 21 million are the dry kindling that can be touched off by sparks.
Die USA stehen vor unruhigen Zeiten. Der 6. Januar 2020 war ein deutliches Warnsignal.
Zum Sturm des US-Kapitols heute vor einem Jahr, der Bericht von USA-Korrespondent Matthias Kündig. Die SBB erhält heute den renommierten Schweizer Energiepreis Watt d'Or. Dieser wird vom Bundesamt für Energie bereits zum 15. Mal vergeben. Ausgezeichnet werden drei Unternehmen für innovative Projekte, welche die Schweiz für die Energiezukunft rüsten sollen. Die SBB holt den Preis in der Kategorie Energietechnologien. Mehr dazu von Wissenschaftsredaktorin Irene Dietschi.
Die SBB hat die Jury des Watt d'Or mit einer innovativen Steuerung ihres Stromverbrauchs überzeugt. Seit über 100 Jahren betreibt die SBB eigene Kraftwerke und ihr eigenes Stromnetz. Das ist zwar mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden, aber
wir haben in dem Stromnetz, Bahnstromnetz, die Herausforderung, dass wir einen sehr schwankenden Leistungsbedarf haben.
Erklärt Markus Halder, Programmleiter Lastmanagement bei der SBB. Der Grund dieser Schwankungen ist der Taktfahrplan der 800 bis 1000 Züge, die gleichzeitig unterwegs sind.
Wenn viele Züge gleichzeitig beschleunigen, haben wir sehr hohe Lastspitzen und die müssen wir eigentlich mit unseren Anlagen, mit unseren Kraftwerken umformen, jederzeit abdecken können.
Diese sogenannten Lastspitzen, also die extremen Ausschläge beim Stromverbrauch, dürften mit zunehmendem Verkehr und immer leistungsfähigeren Zügen noch weiter ansteigen, sagt Markus Halder. Doch statt in neue Kraftwerke oder Stauseen zu investieren, um immer mehr Strom bereitzustellen, setzt die SBB auf künstliche Intelligenz.
Dass wir eigentlich das Problem an der Quelle angehen, dass wir die Lastspitzen schneiden, dass wir dafür sorgen, dass wir gar nicht mehr so extreme Leistungsspitzen im Netz haben.
Dazu nutzt die SBB eine intelligente Software, die sie in jahrelanger Arbeit selbst entwickelt hat. Diese erlaubt es, bei extremen Stromspitzen die Heizungen in den Zügen und an den Weichen kurz auszuschalten. Wie das funktioniert, erklärt der Physiker Andreas Fuchs, der das SBB-System maßgeblich mitentwickelt hat.
Diese Laststeuerung, die kriegt Informationen aus dem Bahnstromnetz, also Messwerte. Anhand dieser Messwerte kann man beurteilen, liegt eine hohe Nachfrage nach Strom vor, ja oder nein.
Darauf sondiert die Software in einer Datenbank, welche Zugwagen und welche Weichen zentral geschaltet werden können.
Dann kriegen diese Zugwagen und die Weichenheizung kriegen ein Signal, blockieren die Heizung und währenddem checkt diese Software laufend, ob die hohe Nachfrage weiterhin besteht.
Ist die Spitze gebrochen, bekommen die Züge erneut ein Signal und es wird wieder geheizt. So kann die SBB einen Teil ihres Stromverbrauchs flexibel steuern. Dieses sogenannte Lastmanagement sei international bei vielen Bahnunternehmen ein Thema, sagt Andreas Fuchs. Aber
in der Art, dass in Echtzeit Zugwagenheizungen und Weichenheizung blockiert werden, kenne ich es nur von SBB.
Das nun vom Watt d'Or ausgezeichnete Projekt hat jedoch eine Bedeutung, die über den Bahnverkehr hinausweist. Mit der Energiewende in der Schweiz und der Einbindung von Solar- und Windenergie wird die Stromproduktion sehr variabel. Es braucht künftig neue Methoden, um Schwankungen des öffentlichen Stromnetzes auszugleichen. SBB-Mann Andreas Fuchs findet:
Deswegen ist eben die Entwicklung von Steuerungs- und Regelungstechniken, Methoden oder Smart Grid-Applikationen wie der Laststeuerung von SBB relevant für die Zukunft.
Die SBB hat bewiesen, dass eine intelligente Stromverbrauchssteuerung im Bahnstromnetz funktioniert und auch ökonomisch sinnvoll ist. Von der Pionierleistung könnte auch das öffentliche Stromnetz profitieren.
Es ist eins. Auf SRF 1 und 4 haben wir gleich die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit zu Gast, Ann Levy. Mit ihr diskutieren wir über Omikron, über die Sorge vor einer Überlastung der Spitäler und vor einem Personalmangel in der ganzen Wirtschaft. Wir wollen wissen, wie die aktuelle Pandemiestrategie des Bundes aussieht. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Lukas Siegfried.
Die Kapazitäten der Schweizer Labore sind wegen der vielen Corona-Tests am Anschlag. Nun müssten die Tests priorisiert werden, sagt SRF-Wissenschaftsredaktor Christian von Burg. Am wichtigsten sei, dass es genügend Tests für die Risikogruppen gebe. Zweite Priorität seien dann sogenannte Reihentests in Schulen und Firmen. Wegen der Proteste in Kasachstan hat Russland Truppen in das Nachbarland geschickt, um die dortigen Machthaber zu unterstützen. Erste Soldaten sind bereits gelandet. Die Behörden melden im ganzen Land Dutzende Tote und über 1000 Verletzte. Und in Frankreich hat die Datenschutzbehörde Strafen gegen Google und Facebook verhängt. Google muss 150 Millionen Euro zahlen, Facebook 60 Millionen. Grund dafür sei die Handhabe mit sogenannten Cookies auf Webseiten der Unternehmen. Um sie anzunehmen, braucht es nur einen Klick, um sie abzulehnen hingegen mehrere.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.